Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen zu einem Gottesdienst heute. Nach 7,5 oder 8 Jahren bin ich wieder einmal da in Hutton vom Predigen. Und ich möchte euch auch noch ganz liebe Grüße sagen vom Simon, der war das Wochenende da. Und ich möchte auch Danke sagen für die Gebete. Er hat sein Semester gut abschließen können, hat es gut bestanden. Und Debbie hat es auch gut bestanden. Also können wir wirklich dankbar sein dafür, aber können wir weiter beten dafür. Ich möchte jetzt über die Gnade reden und ich möchte anfangen mit einem Zitat vom Spurgeon. Der Spurgeon hat gesagt, für die Theologie gilt, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du etwas Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du etwas Wahres predigst, ist es nicht neu. Also es wird nichts Neues geben heute, aber es ist gut, dass wir wieder mal ein wenig erinnert werden. Wie gesagt, es geht halt um die Gnade Gottes, die uns gefunden hat. Und uns muss bewusst sein, dass die Gnade uns gefunden hat. Uns hat die Gnade gefunden, das ist ein unverdientes Geschenk. Der Johannes sagt einmal, der Teufel in Johannes 3, Vers 27 sagt, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eines, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Das ist, der Johannes hat das gesagt, das ist wirklich so ein guter Vers. Und das darf man nie vergessen. Alle Gaben, die wir haben, haben wir alle von Gott gekriegt. Niemand soll auf irgendwas stolz sein, sondern einfach dankbar sein und die Gaben einbringen für den Herrn. Wie schön ist, dass Gott wirklich so gnädig ist. Da kommen wir dann noch drauf. Aber wie ist meine Gnade dem anderen gegenüber? Gnade hat mit Barmherzigkeit und Liebe zu tun. Unser Herr möchte, dass wir gnädig und barmherzig sind. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wir werden noch sehen, wie groß die Gnade Gottes ist, die uns zuteil worden ist. Aber die Gnade, die wir von Gott bekommen haben, ist unbegreifbar. Die ist unbegreifbar. Wir werden nie so gnädig sein können wie Gott, aber wir sollten versuchen, einfach den anderen akzeptieren, annehmen und einfach lieben. Das wird uns ein Anliegen sein. Und da möchte ich gleich einmal ein paar Verse aus dem Psalm 103 lesen. Psalm 103, die Verse 8 bis 13. Verse 8 bis 13. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Also es gibt eine Voraussetzung, dass wir die Gnade kriegen, das ist einfach der Glaube an Jesus Christus. Das ist die Voraussetzung. Jetzt sehen wir da in Epheser 2, Verse 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wieder Gottes Gabe, wir können nichts empfangen, es sei uns denn aus dem Himmel gegeben. Unser Herr ist reich an Gnade. Denn deine Gnade ist zu groß gegen mich, du hast meine Seele errettet aus dem tiefsten Totenreich. Paulus schreibt da vom Evangelium der Gnade, Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade zu bezeugen. Und das Evangelium ist ja die frohmachende Botschaft. Und wir sollten eine demütige Stellung haben, unseren Herrn und dem Nächsten gegenüber. Er gibt desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Paulus war in seinem Herzen also eingestellt. Er hat sein Leben nicht der Rede wert geachtet. Der hat wirklich die richtige Herzenseinstellung gehabt. Er war wirklich demütig. Und jetzt möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Eine Biografie, die ich gelesen habe, die hat mich wirklich fasziniert. Ich habe einmal schmunzeln müssten, und zwar ist es mir ein wenig zu Herzen gegangen. Und dies möchte ich euch jetzt einmal, die möchte ich jetzt einmal verzünden, in gekürzter Form natürlich, sehr klar. Und zwar geht es um einen Mann, der wirklich eine Gottesgnade gefunden hat. Sein Name war Lew Wallace, ein berühmter Rechtsanwalt und Gouverneur von New Mexico. Er war verantwortlich für die Ermittlungen gegen die Attentäter von Abraham Lincoln und gegen Billy the Kid Todd ermittelt. Er lebte von 1827 bis 1905. Er sprach mit einem Freund über das Christentum. Und er wollte ein Buch schreiben, das die Existenz Jesu widerlegen sollte. Er lehnte das Christentum immer ab, obwohl seine Frau war Christin. Er hat mit dem Freund geredet, dass er das Buch schreiben möchte, und der Freund riet ihm, er solle das Buch schreiben, das dies alles widerlegt. Er soll beweisen, dass alle Behauptungen über Jesus nichts als Lügen sind. Er solle Belege sammeln, die beweisen, dass Jesus nie gelebt hat und dass die Aussagen, die ihm zugeschrieben werden, gar nicht von ihm stammen. Sein Freund meinte, wenn er dieses Buch schreiben würde und Beweise aufführen könnte, dann wäre das sein Meisterstück, er würde bekannt werden und dann würde dem ganzen Unsinn des Christentums ein Ende machen. Und er hat seiner Frau gesagt, und seine Frau war nicht erfreut darüber, aber er war so fasziniert und so gefesselt von der Idee, dass er das Buch schreiben wollte. Und er hat dann angefangen, in Amerika und Europa antike Berichte zu sammeln. Es dauerte mehrere Jahre, dann hat er nicht ganz vier Kapitel vollendet gehabt, und dann ist er an einen Punkt gekommen, da musste er zugeben, dass der Jesus von Nazareth ebenso eine reale Person war, wie der Sokrates, der früher gelebt hat, oder der Cäsar. Und diese Erkenntnis wurde immer mehr zu einer tiefen Gewissheit, desto mehr er forschte. Also war er schon, er war davon überzeugt, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat. Anhand der gesammelten Fakten musste er jetzt das zugeben. Und jetzt befand er sich in einer verzwickten Lage. Er hat begonnen, ein Buch zu schreiben, dass die Existenz von Jesus widerlegen sollte, und musste sich eingestehen, dass dieser Jesus wirklich gelebt hat. Und dann war er aber so ehrlich zu sich selber und hat sich eine wichtige Frage gestellt. Wenn dieser Jesus wirklich gelebt hat, und das war außer Acht, war er da nicht auch vielleicht sogar Gottes Sohn und der Erlöser der Welt, wie er es auch von sich behauptet hat? Und jetzt kommt ein Zitat, das hat er gesagt, das habe ich so übernommen dann. Da hat er gesagt, allmählich wuchs in mir das Bewusstsein, dass Jesus weit mehr war, als ich bisher zu glauben gewagt hätte. Als ich mir diese Tatsache eingestand, sank ich auf die Knie, flehte Gott an, mir meine Sünden zu vergeben und mir zu helfen, ein Nachfolger Jesu zu werden. In dieser Nacht fiel das helle Licht der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus in meine dunkle Seele. Ich ging ins Schlafzimmer, weckte meine Frau und sagte ihr, dass ich Jesus Christus, den Sohn Gottes und meinen persönlichen Erlöser gefunden hatte. O Leo, sagte sie, dafür habe ich gebetet, seitdem du mir erzählt hast, dieses Buch zu schreiben. Ich hatte so gehofft, dass du Christus findest, während du nach ihm suchst. Er wollte ganz was anderes. Er wollte es widerlegen und hat die Gnade gefunden. Er hat die Gnade Gottes finden dürfen. Was das ist. Er schrieb dann, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Jesus Christus der Messias und der Erlöser der Welt und mein persönlicher Erlöser ist. Einer, der Gottes Gnade fand, der es aber gar nicht gesucht hat. Und trotzdem hat er die Gnade Gottes finden dürfen. Und er hat dann ein anderes Buch geschrieben, das wir wahrscheinlich alle kennen, ein Meisterwerk. Das kann man sogar im Internet nachschauen. Ich habe es damals nachgeschaut, aber nicht, dass ich ein Blödsinn verzeihe, aber das stimmt wirklich. Das ist ziemlich der berühmteste Roman gewesen, den es gegeben hat. Es hat damals zu der Zeit nur ein Buch gegeben, das öfter gedruckt worden ist, wie denn sein Buch. Das war die Bibel, die ist öfter gedruckt worden. Das ist der gewesen, den Ben Hur geschrieben hat. Der hat da den Ben Hur geschrieben. Der hat 11 Oscars gekriegt, der Film. Dann, und neben der Titanic und Herr der Ringe war das einer der erfolgreichsten Filme. Und so ist es auch bei uns. Wir haben auch Jesus finden dürft, ihn als Erlöser annehmen dürft. Und wir sollten uns immer daran erinnern, was er für uns da hat. Und dass uns seine Gnade fand, und das passt zur Jahreslosung in dem Jahr, Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Vielleicht kommen heuer früh zum Herrn, weil wir haben jetzt da wirklich ein wenig eine komische Zeit mit dem ganzen Krieg, mit dem Corona. Es ist wirklich eine ganz, ganz komische Zeit. Und ich glaube, dass jetzt Menschen wieder mehr das Beten anfangen, weil sie eben Angst haben oder in Not sind. Aber wir dürfen eins wissen, dass Jesus Christus alle Macht hat und es passiert nichts in unserem Leben, was er nicht zulässt. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Durch das Erlösungswerk Jesu Christi bekommen wir Frieden mit Gott, Vergebung und Vergebung unserer Sünden. Wir finden dann wirklich die Ruhe für unsere Seele, wenn wir Jesus sagt, nochmal haben. Wenn wir das Abendmahl feiern, sollen wir uns daran erinnern, was der Herr Jesus für uns getan hat. Er machte aus dem letzten Passa das erste Mahl des Herrn. Jesus selbst ist die Erfüllung bei dieser symbolischen Feier. Er ist das Passalam, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Sagt Johannes der Täufer, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wir feiern das Abendmahl nicht zur Vergebung der Sünden, sondern dass wir uns daran erinnern, wo es Jesus für uns da hat, was er kostet. Jesus hat den Kelch trinken müssen, der bitter, der grausam war. Und er hat dreimal gefleht, dass der Kelch von ihm vorübergehen soll. Aber nicht sein Wille soll geschehen, sondern der Wille des Vaters. Können wir Matthäus von mir aufschlagen, Matthäus 26. Ich möchte ein paar Verse lesen. Matthäus 26 bis 28 einmal. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und dann noch ab Vers 36, da kommt Jesus mit ihnen an ein Grundstück, das Gethsemane genannt wird, und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Bitte. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis in den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern, findet sie schlafen und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht auf, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete, sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht. Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde überliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. In Vers 37 lesen wir, er wurde betrübt und ihm graute sehr. Also er hat wirklich gewaltige Angst gehabt. Im Lukas-Evangelium lesen wir sogar, dass sein Schweiß wie Blut geworden ist. Und wir können nicht in kleinster Weise erahnen, was Jesus das wirklich gekostet hat. Wie viel Angst da Jesus wirklich gehabt hat. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott, aber er war ganz Mensch auch. Und Jesus hat genau gewusst, was auf ihm zukommt. Und er musste den Kelch des Leids nehmen. Im Alten Testament wird er vom Becher des Zorns beschrieben, wenn Gottes Volk gesündigt hat oder ungehorsam gewesen ist, ist da von dem Becher des Zorns die Rede gewesen. Und Jesus hat dann den Kelch nehmen müssen, denn der grausam gewesen ist. Und ich denke mir oft, wenn wir das Lied singen auf dem Bonhoeffer, dass wir das Leidsgefühl bis an den höchsten Rand in dankbar ohne Zittern nehmen. Ich glaube, ich kann das nicht. Wenn ich wirklich in so einer Situation war, wo es mir wirklich schlecht geht, wo ich Angst habe. Und mir ist schon mal ziemlich schlecht gegangen. Ich habe schon mal eine Zeit dabei gehabt, da wo es mir wirklich schlecht gegangen ist. Da wo mein Leben schon nicht mehr, da habe ich nicht gewusst, ob ich es überlebe oder nicht. Wo ich nur mehr noch beten habe können, Herr, lass mich sterben. Und wenn der Herr sagt, er lohnt uns nicht mehr nach, was wir nicht tragen können, dann habe ich schon so gesagt zu meinem Herrn, sage ich, Herr Jesus, jetzt hast du mir nicht zu viel aufgelegt. Ich kann das nicht mehr tragen. Und trotzdem habe ich es tragen können. Er war so gnädig und hat das alles geschenkt, dass ich das überleben habe dürfen. Oder genau wie die verfolgten Christen, ich muss die wirklich bewundern. Ich war so ein Feigling, muss ich sagen, ich hätte so viel Angst, ich bin einfach zu schwach, muss ich sagen. Und ich habe genau gewusst, den nächsten Tag muss ich die Sünden tragen von den ganzen Menschen, der ganzen Welt. Und der Johannes, der Täufer, gibt ihm das Zeugnis, dass er die ganzen Sünden der ganzen Welt nehmen muss. Und der Jünger Johannes spricht auch wieder davon, 1. Johannes 2, Vers 2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Die ganzen Sünden von der ganzen Welt hat sie ertragen. Und Jesus hat den ganzen Zorn Gottes in seiner Fülle tragen müssen. Dies war der Preis für unsere Sünden. Jesus zahlte den Preis vollständig. Und dadurch haben wir Gnade gefunden vor Gott. Und das Schlimmste war für Jesus, ist mir immer wieder mein Eindruck, dass er ganz allein gewesen ist. Von allen verlassen, sogar vom Vater, wie er sagt. Jesus, um die 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unvorstellbar, was da passiert ist und was da Jesus erlitten hat. Er trug die ganzen Sünden der ganzen Welt. Und ich war wieder ganz erschüttert, ich war dabei. Zwingst mir hat Jesus sterben müssen. Zwingst mir, der Lord hat schon Jesus sterben müssen. In der größten Not war er ganz alleine, aber er war gehorsam und hat alles vollbracht. Er hat die ganze Schuld bezahlt und er hat auch jede Verheißung und jede Prophezeiung, die ihn betrafen, hat er erfüllt. Sogar noch das, was mich so fasziniert, wo ich jetzt auch drauf gekommen bin, habe über die Sache mal gepredigt, den Abendmahl in Freyung, da ist mir das aufgefallen. Im Psalm 69, Vers 22 findet man, sie gaben mir Speise, zur Speise Gift und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Das ist der einzige Vers, was da drin steht, in der ganzen Bibel. Und dann, wie der Herr am Kreuz ist, danach in Johannes 19, Vers 28, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Es war schon alles vollbracht. Spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Zwischen den Psalm 69, Vers 22, hat er noch so müssen, mich dürstet. Hat er den kleinen Vers auch noch erfüllt. So genau hat Jesus genommen. Er hat wirklich bis ins Kleinste alles erfüllt. Alles ist da. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber er hält alle seine Verheißungen. Und der Herr hat gesagt, dass er wieder kommen wird. Und dann kommt er wieder. Denk mal an Johannes 14. Und vielleicht kommt er daher in dem Jahr noch. War nicht schlecht. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet, und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das sind so gewaltige Verse. Wenn das nicht Barmherzigkeit ist, wenn das nicht Liebe ist, wenn das nicht Gnade ist, dann weiß ich das auch nicht. Und was auch ganz wichtig ist, es war keine billige Gnade. Es ist keine billige Gnade, die wir von Gott gekriegt haben. Es ist eine teure Gnade gewesen. Thomas will jetzt nicht glauben, dass der Herr auferstanden ist. Und er sagt, wenn ich nicht meine Finger in seine Wunden lege, dann glaube ich es nicht. Und der Jesus sagt zu ihm, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das ist so wichtig, dass wir wirklich sagen, ja, ich glaube doch an dich, Jesus Christus. Und wenn wir es einmal feiern, sollte man Jesus wirklich von Herzen danken und auch sagen, mein Herr und mein Gott, danke, dass du für mich gestorben bist, dass du vollbracht hast. Denk mal bewusst daran, wie viel es Jesus gekostet hat. Mein erstes Ostern nach meiner Bekehrung, und ich muss sagen, ich habe mich aus Angst bekehrt. Weil ich genau gewusst, ich bin ein Sünder, und ich lande in der Hölle. Und da habe ich mir gedacht, da mag ich nicht hin, da bekehre ich mich. Da habe ich Jesus noch gar nicht so richtig kennt, aber ich habe Jesus immer besser kennengelernt und was er da alles da hat und was es ihm gekostet hat. Das habe ich dann auch immer mehr begriffen. Und da war mir das Ostern so richtig bewusst, was da Jesus getan hat. Er musste wegen mir sterben. So grausam, ganz allein, von allen verlassen, gehasst, der ohne Sünde war, der von oben gekommen ist, der musste den schweren Kelch, den bitteren trinken und der hat es da. Er hat alles getan, er war gehorsam. Er musste erhöht werden, damit wir bei ihm sein können. Und wie die Schlange in der Wüste, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Glimmers ewigen Leben nur durch Jesus Christus. Jesus war gehorsam bis zum Tod. Er war gehorsam bis ins Kleinste. Wir dürfen leben, weil er starb. Und ich kann nur sagen, danke, Jesus. Und wie ist es mit dir? Hast du den Herrn Jesus schon nochmal? Nicht auf morgen warten, sondern heute. Wirklich danke sagen dafür, dass der Herr wirklich so gnädig ist. Ich kann nur sagen, danke, Jesus, dass mir deine Gnade gefunden hat, genauso wie der Wallace. Jesus hat alles vorbereitet für die Ewigkeit. Der Herr Jesus hat alles vorbereitet für die Ewigkeit. Und wir dürfen wissen, und wir dürfen sicher sein, der Herr Jesus ist auferstanden, und deswegen dürfen wir wissen, dass uns Jesus liebt, und er wird nie aufhören, uns zu lieben. Weil er hat es vollbracht, er hat es da. Die Berge mögen weichen, die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen, und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen.